52 Runs, 52 Tipps für Unternehmerinnen und Unternehmer. Der Podcast von Rudolf Körber. Ja, liebe Hörer, herzlich willkommen im Podcast Nummer 10 bei 52 Runs durch das erste Jahr Unternehmertum. Heute bei uns zu Gast ist Wolfgang Mayer. Viele Zuhörer werden ihn kennen als ehemaligen Fußballprofi, als Spieler beim FC Tirol, beim FC Wacker Innsbruck, bei Red Bull Salzburg, bei der Wiener Austria, wo er überall seine Tore schoss. Seine Karriere beendete der damals 34-Jährige beim FC Liefering. Nach seiner Profikarriere machte Wolfgang die Trainerlizenz und widmete sich schließlich voll und ganz der Kunst. Herzlich willkommen im Podcast Nummer 10, Wolfgang Mayer.
Grüß euch, freut mich, dass ich da sein darf.
Im Text steht jetzt auf der Website Wolfgang Mayer eigentlich Vulgo Kowalski. Jetzt haben ja schon viele andere in ihren Podcasts und so weiter gefragt, wo kommt denn das her, dieses Kowalski? Aber ich finde es eine extrem spannende Sache, wenn du erzählst, dass man schon zu Matura-Zeiten dir einen Spitznamen gegeben hat, wo man gar nicht weiß, wo der jetzt so wirklich herkommt. Aber meine Recherchen haben also ergeben, dass einer der häufigsten polnischen Nachnamen, neben so wie Meier in Österreich und Deutschland, der Schmied in Polen ist und die Domain oder die Bezeichnung Art Kowalski wird jetzt übersetzen mit Kunstschmied oder der, der Kunst formt und macht. Finde ich einen Volltreffer schon damals zu dieser jungen Zeit, was man dir für einen Spitznamen gegeben hat. Du hast bei den Fußballspielen danach schon immer gerne gemalt, vielleicht um die Spiele zu verarbeiten, um den Geist zu beruhigen, um dich ja abzulenken oder den Kopf frei zu machen. War die Malerei schon immer, auch während der Fußballkarriere, so dein Anker, wo du dich sozusagen runtergeholt hast von der Fußballwelt?
Ja, mir hat's immer einfach extrem gut getan. Also es, nach einem Spiel ist es oft so, dass man sich immer hinterfragt, was hätte man besser machen können, was war okay, was muss man das nächste Mal ändern und so weiter. Und um den ganzen Spielfilm ein bisschen zu muten, sage ich mal, hat es mir eigentlich am besten getan, wenn ich Musik aufgelegt habe und mich mit einem Blattl Papier oder einer Leinwand daneben in eine andere Welt geschalten habe. Das war erholsam, das auch. Und man hat auch ab und zu den Flow-Effekt, dass die Stunden nur so verrinnen. Und nach einem Spiel war das meistens so oder so, ist man bis auf 4, 5 in der Früh nicht, also ich halt nicht zur Ruhe gekommen. Und da war es ganz fein, was zu machen, was jetzt körperlich nicht anstrengend ist.
Also die Fußballwelt von außen betrachtet, über die wir ja heute weniger reden, weil hauptsächlich geht es um deine Kunst. Aber die Fußballwelt von außen wirkt als relativ raue. Ja? Und da spreche ich jetzt nicht einmal nur von den Zuschauern, die dann so mit diversen Schimpfwörtern um sich prahlen, sondern auch um die raue Welt am Platz, so scheint es zumindest von außen. Wie hast du dich da getan als sehr feinfühliger und sehr werteorientierter Mensch in dieser harten Fußballwelt? Oder ist die gar nicht so hart?
Ja, zum Teil ist sicher hart. Ich vergleiche es gern mit einem Rudel. Also man erarbeitet sich seinen Platz und muss den dann auch zum Teil verteidigen oder sich aufarbeiten, am bestenfalls. Aber es ist cool. Also der Mannschaftssport ist großartig, finde ich. Man kann der Schlechteste sein und trotzdem gewinnen und der Beste sein und trotzdem verlieren. Es ist immer schön, wenn man gewinnt und man macht es zusammen und man erreicht was zusammen. Das ist immer großartig. Dass natürlich im Fußball so ist, dass die Nummer 15 im Kader hätte gern deinen Platz in der ersten Elf. Und da wird es immer Konkurrenz geben und immer einen Zweikampf geben. Also unter der Woche ja, du musst die jeden Tag natürlich beweisen. Aber das hat schon auch seine guten Seiten, sage ich mal. Und ja, gewisse Trotzreaktionen sind schon ganz wichtig und sind auch fürs Leben dann auch wichtig, dass man nicht aufsteckt, wenn was vielleicht beim ersten Mal nicht funktioniert und dran bleibt.
Jetzt immer, wenn ich mit den Spitzensportlern in ihrer zweiten Karriere, so wie das bei dir ist, spreche, dann erzählen mir die von ganz vielen Parallelen. Und auch bei Mitarbeitern ist es so, dass eben jene, die eine sportliche Vergangenheit haben, diese Attribute aus der Sportwelt wie Zielstrebigkeit, Genauigkeit, Ausdauer, Kampfgeist, die übersetzt mitnehmen in die zweite Karriere oder in die Arbeitswelt. Was kannst du für dich aus der Fußballzeit mitnehmen?
Ja, für mich war es spannend in meinem Praktikum. Also ich hab da jemanden gehabt, mein Praktikumsplatz war großartig. Aber wir haben gewissen Firmen dann oft zugeweitet auch und wenn da ein Auftrag gekommen ist, der wollte halt, dass wir irgendwas, ein Foto bearbeiten für irgendein PDF oder sonst was, was er dann braucht hat. Also für eine PowerPoint-Präsentation oder so. Und ich habe gewusst, gewisse Sachen funktionieren dann nicht, aber der wollte es so. Und wenn das beim Sport passiert, dann muss man gar nicht viel reden. Also man kann den am Platz sagen, dass es halt nicht funktioniert, indem man den Körper richtig hinstellt oder frühzeitig den Ball abspielt oder sonst was. Aber in der Arbeitswelt geht es halt nicht. Also du kannst nichts körperlich lösen. Und das sollte man nicht. Und das war schon spannend für mich, da irgendwie dann mit sowas konfrontiert zu sein. Und das hat, also ich habe es halt einfach machen müssen, bis der das dann kapiert hat, dass ich doch recht habe, sagen wir so. Aber es war ein längerer Weg wie sonst.
Also Ausdauer, Durchsetzungsfähigkeit, das Glauben an sich selbst hat
ja auch unbedingt. Was auch ein Unterschied ist, dass die, also ab und zu, wenn ich frage, ob ich einen Stress habe oder so, und im Gegensatz zu früher kenne ich das nicht. Also weil ich werde nicht beschimpft während der Arbeit. Ich habe keinen Puls von 180 während der Arbeit. Und ich habe auch keine fixe, also ich muss nicht um 6 Uhr fertig sein oder sonst was, dann arbeite ich halt dann in die Nacht rein. Und das ist eigentlich ganz, ganz entspannt, finde ich.
Also man merkt schon unglaublich an den vorherangehenden Podcast auf deiner Website, habe ich einfach gesehen, wie du doch sehr in deiner Mitte ruhst, ja. Also das hat mich fasziniert, wie wer so zu seinen eigenen Werten stehen kann, die vertritt und wenn sie sich nicht vertreten lässt, die Konsequenzen sieht. Das machen nicht wirklich viele.
Ja, deshalb bin ich oft gewechselt im Fußball.
Ja, aber dann hast du das einfach durchgezogen. Ich möchte bei einem deiner letzten Insta-Posts war eine Nachricht drauf, die hat mir gefallen, die möchte ich kurz einbringen. Da steht nämlich, der Meierwurf, ein Gott an der Torwand, ein Traum an der Leinwand. Ja. Also ein netter Saga, wo steht, ein Gott an der Torwand, und wir haben ja einen ehemaligen Nationalspieler jetzt im Podcast zu Gast, aber wir reden trotzdem über die Leinwand oder über die Kunst oder über deine zweite Karriere. Und die Frage ist, wie ist es denn zu dieser zweiten Karriere dann so weit gekommen, dass du gesagt hast, das wird mein Hauptjob? Ja, bin mir gar nicht so sicher. Bei einem anderen Post habe ich das Foto gefunden, Artist until I find a real job. Ja, aber ich denke, eher sarkastisch. Ja, das ist schon der real job, wenn man sieht, was du schon alles geschaffen hast in den letzten 10 Jahren. Aber welcher Impuls war der ausschlaggebend, um zu sagen, ich wechsle in das Unternehmertum, EPU würde man das bezeichnen, Ein-Personen-Unternehmen, und nehme die Herausforderung an und mache mich selbstständig. Oder natürlich stellt sich dann der eine oder andere Hörer die Frage, ob man als Fußballprofi überhaupt dann noch arbeiten muss.
Ja, also ich war 16 Jahre Fußballprofi in Österreich, und dass ich nichts mehr tun muss, für das hat es nicht gereicht. Wobei die Karriere vielleicht schon, also ich denke, es ist herzeigbar. Während meiner Fußballkarriere hat sich's ergeben, dass ich mir gedacht habe, wenn ich eine andere Leidenschaft verfolgen kann, wie die, was ich fürs Fußball empfinde, und damit mein Leben finanzieren kann, dann würde ich das voll gerne machen, weil es im Sport doch so ist, dass man zum Teil abhängig ist vom Trainer, vom Manager oder anderen Gegebenheiten. Und klar, nicht immer so ist, dass der spielt, der sich am meisten verdient hätte oder so. Und das hat ein bisschen gebraucht, aber mit, glaube ich, 32, 33 habe ich meinen eben Trainerschein dazu gemacht, habe aber immer gewusst, ich werde nicht als Trainer irgendwo arbeiten oder in dem Business wollte nicht bleiben. Für mich mit 15 war es so, dass ich Interieurdesign studieren wollte eigentlich, ein bisschen in die Richtung gehen wollte und habe mich dann als Medienfachmann ausbilden lassen. Also ich habe normal die Lehre gemacht zum Grafiker und 2016 war das dann, habe ich meine Lehre abgeschlossen, also das Praktikum abgeschlossen und die Firma, wo ich das Praktikum gemacht habe, die hat sich umorientiert, also der hat sich anstellen lassen dann und ich habe den größten Kunden mitgenommen und das war für mich als Sicherheit einfach, um selbstständig zu starten. Da habe ich eben nicht großartig müssen um irgendwelche Neukunden kümmern oder so, sondern habe das nehmen können, was sich angeboten hat. Das ist immer eine schönere Position, als wenn man selber Bittsteller ist. Und zudem, also aus der Sicherheit außer dann auch angefangen, mich noch mehr mit meiner Technik als Künstler zu beschäftigen. Und großartig Gedanken, wie was finanziell funktioniert oder was ich alles brauche in der Selbstständigkeit, habe ich da eigentlich gar nicht angestellt. Ich habe mir überschlagsweise gedacht, das kann sich ausgehen. Und wenn man jetzt nicht auf großem Fuß lebt, dann glaube ich, kommt man da schon mal ganz gut zurecht am Anfang.
Also wir sind jetzt da in deinem Atelier umgeben von diesen vielen schönen Bildern, können aber leider nur Ton nach außen tragen. Ja, bei den diversen Social-Media-Posts wird man dann schon einige Fotos sehen und natürlich auf deiner Website gibt es die Werke zu betrachten. Aber wenn man das im Ton erklären würde, dein Spektrum ist ja sehr vielfältig. Wie würdest du dich da selbst bezeichnen als Maler, als Künstler, als Grafiker, als Multitalent oder als alles davon?
Ja, ich glaube, der Fachausdruck wäre multidisziplinärer oder interdisziplinärer Künstler. Ich für mich mache einfach gern das, was sich richtig anfühlt für mich. Und das mag sein, dass das eine Arbeit ist, wo ich irgendwie damit konfrontiert wäre von einem Freund von mir zum Beispiel, der wollte was, dass ich über seine Mountainbike-Karriere was mache und da kommt mir dann sofort Holz in den Kopf und ich möchte was auf Holz arbeiten, obwohl ich das vorher noch nie gemacht habe. Aber mit dem muss ich mich dann halt auseinandersetzen und schaue, dass ich das bestmöglich umgesetzt mache. Testarbeiten dazu und so weiter und taste mich da dann ran. Das ist spannend und eine schöne Aufgabe.
Was wären denn so die aktuellen Projekte, über die man sprechen könnte, um ein Bild von dir und von deiner Arbeit auch in die Ohren der Hörer zu zaubern?
Ja, aktuell ist für mich, ich arbeite an einer Aura-Serie und da ist mein Hauptwerk mehr oder weniger, wird ein junger Mensch, halb Bub, halb Mädel, in der Entwicklung. Und offen halt natürlich für alle Möglichkeiten und alle Wege, was an so offen stehen heutzutage. Und habe eine weiße Leinwand, habe das Kind drauf und habe eine helle Farbkombination rundherum, so Farbspritzer verteilt im Hintergrund. Und in den Farbspritzern, in der Aura, in dem Energiefeld, sein Idole, Vorbilder, skizzenmäßig und schwarz-weiß umgesetzt drin, wo es dann zu jedem von denen Idolen eine große Arbeit auf einer schwarzen Leinwand dann gibt. Und das sind dann Menschen, wo ich finde, die schon Außergewöhnliches geleistet haben, wie, keine Ahnung, Tina Turner oder Muhammad Ali oder so in die Richtung, als Österreicher Schwarzenegger.
Und wie kommt es da zu diesem kreativen Moment, wo du sozusagen in dir das Bild vor Augen hast und sagst, das ist jetzt und jetzt beginne ich?
Boah, das startet plötzlich irgendwie, das kann man gar nicht sagen, in welchen, wo oder wann, da habe ich eigentlich keine Routine, wo ich sage, ich setze mich irgendwo hin und da habe ich dann die besten Ideen. Kann sein, dass ich irgendwo bei einer Splitboard tue, dass mir plötzlich so eine Idee kommt oder während dem Arbeiten an was anderem. Und mache mir dann eine Skizze, wie man bei dem Bild rechts daneben von der Leinwand sieht und fange dann an recherchieren. Habe mich da auch lang mit Aura beschäftigt, habe mir Text dazu geschrieben und so weiter. Auch mit der Lebenszahl als Lebensweg dann auch. Und habe von sämtliche Idole und Vorbilder, was da sein, dann auch die Lebenszahlen rausgeschrieben und mich mit den Eigenschaften dann auseinandergesetzt. Und so kommt dann oft eins zum anderen.
Und wenn dann diese vielen schönen Werke fertig sind, ist vermutlich eine der großen Herausforderungen, wie erfährt jemand davon, ja? Oder wie weckt man die Begehrlichkeit? Oder ist Mund-zu-Mund-Propaganda schon groß? Oder wie kommst du an deine Kunden? Welche Rolle spielen da die sozialen Netzwerke und umgekehrt Galerien vielleicht?
Ja, das ist heutzutage sicher einfacher, denke ich, als Künstler wie viel früher. Mit den sozialen Medien kann man da sich dadurch relativ schnell ein bisschen Sichtbarkeit erarbeiten. Und ich finde, also ich habe zwei Hände, ich kann jetzt eh nicht wesentlich viel mehr machen, blöd gesagt. Und wenn ich da jetzt, keine Ahnung, 100 Anfragen hätte im Monat, dann könnte ich die ja gar nicht alle bespielen und so. Ist es ein gesundes, langsames Wachsen und die Sichtbarkeit ist sicher ein großer Punkt. Für mich Mundpropaganda eben mit dem einen oder anderen Auftrag, wenn dann je mehr Arbeiten von mir natürlich draußen sein, sage ich mal, desto ja mehr Leute sehen es und desto mehr kämen vielleicht auf die Idee, dass sie selber gern was hätten oder schauen sich zumindest an und beschäftigen sich damit. Und es ist auch super, wenn ich einfach nur Feedback kriege, weil es mich besser macht einfach und weil man sich mit dem dann selber ja auch nochmal mehr reflektiert und auseinandersetzt. Und Galerien sind schon auch wichtig in dem Sinn, dass sie da eine gewisse Reputation halt einfach ergeben und eine Wertigkeit darstellen, weil in unserer Gesellschaft, wenn du in einer Galerie hängst, ist es schon mehr wert, als wenn ich jetzt nur bei mir daheim hänge. Und das ist sicher auch wichtig, dass man da in der einen oder anderen vertreten ist.
Ja, und jedes Bild, das von dir irgendwo draußen ist, macht ja dann in diesem Draußen auch wieder Werbung sozusagen für dich. Ja, absolut. Was könnte man denn in deinem unternehmerischen Dasein als den größten Erfolg bezeichnen oder worauf bist du denn besonders stolz? Was gibt's? Da gibt es ja sicher eine spannende Geschichte. Vielleicht eine, die die Malerei und den Fußball verbindet.
Ja, für mich aus einem anderen Gesichtspunkt wahrscheinlich, wie man meinen möchte. Ich habe zum 27. Geburtstag vom Neymar Junior in Paris Live-Action-Painting machen dürfen. Also ein Porträt von ihm an seinem Geburtstag, also während seiner Geburtstagsparty, mehr oder weniger. Wir haben die Gäste, die da waren, im Hintergrund verewigt mit so kleinen Sticker. Und er hat das Bild dann auch in seiner Netflix-Doku im Hintergrund drin. Das ist schon ein großer kommerzieller Erfolg irgendwie auch. Und das ist auch was die Medien gerne aufgegriffen haben. Für mich selber war es extrem nervenaufreibend und weit außerhalb meiner Komfortzone. Also ich habe live noch nie gemalt bis zu dem Zeitpunkt. Ich habe am Donnerstag die Anfrage gekriegt, ob ich sowas machen würde für Montag und habe am Freitag die Zusage gekriegt. Und das war dann schon...
Das klingt ja alles noch ganz okay, aber dann, weiß ich, gab es ein Problem mit dem Flieger.
Ja, der Flieger ist nicht gegangen. Also die ersten, ich wollte Sonntag fliegen, Montagabend war die Party und die ersten Flieger sind nicht gegangen. Im dritten habe ich dann gekriegt und dann hat aber die Fluglinie mein Gepäck vergessen. Und eine Stunde vor Beginn mit keine Farben dastehen ist, also es gibt schönere Momente, sagen wir so. Aber es war eigen. Also es war jetzt nicht so, dass ich mir gedacht hätte, das kriege ich nicht hin. Das ist komisch.
Du hast immer dran geglaubt, ja?
Also ja, ich habe mir gedacht,
Durchhaltevermögen,
mit irgendwas du schaffst kann das. Ich das schon machen. Also ja. Wenn ich mit irgendeinem Kajal dann vielleicht mal oder so.
Bloß, wo kriegt man, war das ein Sonntag oder ein Montag? Also wo kriegt man die Farben her um die Zeit?
Ja, das Problem war, dass der Flieger, mit dem ich dann gekommen bin, der war um 6:45 in Paris und die Geschäfte haben um 7 zu dann, bis man dann merkt, dass das Gepäck nicht da ist, ist es zu spät. Und das große Glück war, dass der Uber-Fahrer Hobbymaler war und gesagt hat, er hat zu Hause ein paar Farben. Er kann uns die verkaufen und bringen. Und das haben wir dann gemacht, was spannend war, weil die Farben anders waren, wie die Materialien, mit denen ich bisher zu tun gehabt habe. Aber es hat im Grunde großartig funktioniert. Es war super. Für mich auch ein totaler schöner Moment, wo der Tätowierer vom Neymar gekommen ist und ich habe dann auch doch ein paar Tattoos nachzeichnet in meinem Stil halt, aber er kommt und klopft mir auf die Schulter und sagt, hey, das ist cool, schaut gut aus. Und das war also für mich ein extremer Vertrauensbeweis einfach, dass es gut ist, wie es ist und dass es alles gut ausgeht. Also auch wenn es jetzt mal vielleicht ein bisschen anders ausschaut.
Also das klingt schon sehr spannend, eine Live-Performance am Geburtstag von Neymar Junior in Paris. Klingt auf jeden Fall danach, als wäre die zweite Karriere so erfolgreich wie die erste Karriere, würde ich sagen.
Ja, weiß ich nicht, Step by Step. Es ist immer, man braucht immer, ist Glück, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Und dann ist im Sport auch so. Und wenn die richtige Person dann irgendwie sieht und meint, ja, sie braucht die dann für ihr Projekt, dann ist natürlich ist die Chance gleich nochmal viel größer.
Mhm. Bei uns in der Podcast-Serie gibt es ja immer das Thema sozusagen von einem wichtigen Tipp oder einem Erlebnis oder wo hat man in der beruflichen Laufbahn möglicherweise durch eine Niederlage besonders viel gelernt. Ja, jetzt ist das Neymar-Thema sicher ein Highlight. Aber gab es in den letzten 10 Jahren deines Schaffens auch schon eine Niederlage oder vielleicht eine Absage, die besonders schmerzte und was konnte daraus gelernt werden?
Ja, für mich ist also zum einen mal so, dass es immer ein Lernprozess ist. Also ich finde, Verlieren im Sport, ja, da hat man dann ein Endergebnis, aber im Grunde auch selten. Es ist immer ein Lernen und es geht immer weiter und ein Fehler ist, wenn man ja öfter gegen die geschlossene Tür rennt und nicht vielleicht dann probiert, außen umzugehen oder sowas. Aber Sachen, die nicht gut ausgeschaut haben, sind im Grunde bei mir immer gut ausgegangen. Man sucht einen anderen Weg, man arbeitet vielleicht noch härter, man liest vielleicht die eine oder andere Sache mehr für Recherche. Das ist immer Ansporn, finde ich. Wenn was oft zu leicht geht, ist es vielleicht auch nicht immer so viel wert für einen selber. Und bei mir ist das Einzige, was vielleicht jetzt in dem Unternehmertum schwierig war für mich, ist, dass ich halt ein kleines Unternehmen bin und auch nicht viel parallel machen kann. Also ich habe schon immer ein paar Projekte, die parallel abarbeite, aber ich habe einen Kunden gehabt, der wollte, glaube ich, 15 bis 20 großformatige Arbeiten. Und für sowas muss ich mir mehr Zeit blocken, weil das geht nicht in ein paar Wochen. Und der hat mich letztes Jahr lang hingehalten und dann habe ich eine Testarbeit gemacht, weil ich mir schon gedacht habe, boah, das ist irgendwie komisch mittlerweile, nach einem Monat. Und die Arbeit ist immer noch nicht bezahlt, die Firma ist mittlerweile liquidiert. Und da brauche ich dann schon auch, dass ich das wieder einarbeite irgendwie. Also weil in der Zeit habe ich 2 andere Auftragsarbeiten abgesagt, weil ich gesagt habe, ich kriege es nicht unter. Reden wir später. Und das ist immer schwierig.
Ja, mit so einem großen Auftrag wird ja doch viel Zeit von dir blockiert, wo du nichts anderes machen kannst. Und dann kommt dafür nichts rein. Das ist natürlich schon ein Schaden.
Genau, genau. Aber im Grunde, also hilft es ja nicht. Gell? Also man schaut, dass man das Beste draus macht und die Zeit dann anders füllt.
Aber was hast du daraus gelernt, nicht mehr mit Firmen zusammenzuarbeiten, die so eine große Menge blockieren? Oder?
Na, vielleicht früher Nägel mit Köpfen machen. Das ist sicher, ja, da bin ich sicher zu gutgläubig, sagen wir so. Ja.
Weniger gutgläubig und mehr am Punkt kommen oder vielleicht auch mal die Zahlung schneller einfordern.
Ja, in anderen Momenten ist es oft, ja, wenn es sich richtig anfühlt, bin ich da vielleicht ein bisschen eigen, aber immer gut gefahren damit. Also das war ja die erste Erfahrung, wo das in die Richtung negativ ausgegangen ist.
Rund um uns sind eine ganze Menge von Bildern. Ich bin mir sicher, du weißt die Zahl irgendwie auswendig, aber machst du das alles alleine oder gibt es im Hintergrund ein paar fixe oder freie Helferchen oder Mitarbeiter oder Freelancer oder ist das gar nicht notwendig, sondern braucht man in der Kunst seine Ruhe, um das so zu schaffen?
Also ich denke, das macht jeder so, wie er es für sich am besten hält. Die Kernkünstler, die haben Studenten angestellt oder ihre Mitarbeiter, die dann Sachen vorarbeiten oder abarbeiten. Ich für mich kann es mir nie vorstellen. Dann gibt es halt weniger Arbeiten von mir, aber dafür sind es alle von mir. Aber ganz ohne Helfer würde es auch nicht gehen. Also ich hab einen sensationellen Rahmenmacher in Salzburg mit einem Rahmenficker und der ist großartig. Und dadurch spare ich mir halt dann den ganzen Rahmenbau und dann muss ich die Hölzer nicht lagern, brauche keine Maschinen, die mir da bei sowas helfen. Und kann mich auch auf seine Expertise verlassen, wenn ich sage, ich brauche einen Schattenfugenrahmen mit 3 Meter mal 2 Meter oder ich hätte gern das aufdoppelt und ein super schönes Museumsglas davor und so weiter. Also da habe ich schon meine Helfer im Hintergrund, aber definitiv nichts, was jetzt meine Arbeit an der Leinwand oder auf Papier, da bin ich nur selber.
Du hast mir eingangs deine Visitenkarte gezeigt. Davon gibt es zwei. Nämlich eine Visitenkarte, die ist 85 mm breit, 55 mm hoch und da steht drauf Kowalski. Auf einer Seite, das war's. Die zweite Visitenkarte ist ein Buch. Ja, okay. Sagt natürlich schon viel mehr und gibt viel mehr Einblick in die Arbeiten und in die Kunstwerke. Auf welches Kunstwerk in dem Buch bist du denn besonders stolz? Und welches Werk kann man denn exemplarisch ja so gut erklären, nämlich ohne Video und Bild, um zu zeigen auch, wofür der Künstler steht? Ein ganz großes Werk da drinnen hat mich ja besonders angesprochen.
Ja, also meine Visitenkarten sind mir wichtig, weil ich bin ein haptischer Mensch. Und dann mag ich es nicht, wenn ich einfach nur so ein Blattl hergib, was dann sofort, also was in der Brieftasche nicht überlebt oder im Hosensack. Und das Buch ist so, dass ich selber total gern Kunstbücher habe und wollte unbedingt ganz ans Umsetzen. Zu mir, weil ich ja die Vielfältigkeit sagen kann in so einem Projekt. Und habe 26 Projekte drin in dem Buch. Und unter anderem eins ist die kulinarische Welt vom Roland Trettl, also Spitzenkoch seines Zeichens. Und da wir dürfen einen Vorschlag machen für ihn und für seinen Kitchen Club. Und das ist ein sehr, sehr spezielles Bild, sehr, sehr viel recherchiert dafür mit, ich glaube, über 3 Monaten. Und ich denke, kein einziger Strich hat keine Bedeutung. Also da ist alles ineinander stimmig und die ganze Kontur ist wie die Welt aufgebaut eigentlich. Also ich habe einen italienischen Stiefel dabei, weil er ist ein Südtiroler und war in Tokio als Koch. Also bin ja über rechts auf die asiatische Seite rüber und habe Japan und Singapur in der Kontur dabei, habe Spanien dabei, war auf Mallorca, Bayern dabei, er war im Tantris und im Aubergine und er selbst wollte nicht drin sein, deshalb habe ich ihn mit seiner ja, Leibspeise aus der Heimat mit dem Rote-Bete-Knödel dargestellt und der Rote-Bete-Knödel fährt durch die Welt und seine viele seiner Freunde und Köche haben halt spezielles Gericht, mit dem sie abgebildet sein. Oder der Tim Raue ist ein Berliner Straßenköter, den er in seinem Buch mal so bezeichnet hat, aber deshalb ist dann so ein Straßenköter drin. Und das ist mit sehr viel Symbolik gearbeitet, aber hat irrsinnig viel Spaß gemacht.
Also man muss sich vorstellen, das Werk ist ja 5 Meter breit, 1,5 Meter hoch. Wo kann man das in echt bewundern?
War bei ihm. Also da müsste man sich einen Termin ausmachen und seinen Kirchenclub kann man buchen. Man kann bis zu 14 Personen kann man sich einen Termin ausmachen und ein großartiges Abendessen genießen in einem sicher einzigartigen Ambiente.
Und das neben diesem wunderschönen Bild. 2 wunderschöne Projekte, die du da beschreibst. Die Neymar-Geschichte und das Bild für den Roland Rettl. Gibt es noch andere Werke, die man vielleicht doch einfacher dann auch öffentlich besichtigen kann? Oder gibt es gerade eine Galerie, die geplant ist, wo du ausstellst?
Ja, ich denke, dass ich im April in der Baker House Gallery in Graz ausstellen kann. Dann in Salzburg wahrscheinlich in der Haas-Gschwandtner Galerie. Im Frühsommer, denke ich. Und ansonsten ist man bei mir im Atelier auch gern willkommen, wenn man sich die ganze Bandbreite anschauen möchte, ist sogar ratsamer, man kommt ins Atelier. Und ja, es gibt definitiv immer irgendwo was zu sehen.
Das heißt, Termine bei Galerien bzw. bei dir direkt zu finden unter kowalski-artist.com.
Ja.
Wird es einfachsten über den Weg.
Ja.
Sprechen wir eigentlich über eine Marke oder über mehrere? Kowalski ist, glaube ich, im Vordergrund, aber es gibt ja auch noch das Grafikstudio. Wie ist da die Trennung oder fließt es sehr ineinander?
Ja, also gestartet bin ich 2016 im Oktober mit Maya Graphics und habe da viel für Hotellerie gearbeitet, grafisch. Und habe im ersten Jahr, glaube ich, 2 Bilder dazu verkauft. Und dann ist das, Gott sei Dank, eine andere Richtung genommen. Und jetzt ist so, dass die Grafik eigentlich, ich glaube, 5%, 10% von meinem Jahr maximal ausmacht. Und ich möchte es nicht missen. Und es ist für einige Projekte super wichtig, dass ich grafisch auf das Know-how zurückgreifen kann, weil ich das Helmdesign zum Beispiel vom Ate Tolvanen und vom Kickert machen habe können, die zwei Salzburg-Eishockey-Torhüter. Und bei sowas ist es natürlich cool, wenn man weiß, wie die Druckgrafik auch funktioniert, wie ich was aufbauen muss und verarbeiten muss und bereitstellen muss, dass das dann auch lackiert werden kann und so weiter.
Also die beiden Themen befruchten sie eigentlich, aber der Schwerpunkt liegt auf der Kunst, kann man das so zusammenfassen. Absolut. Ich möchte jetzt ab dieser Folge 10 auch eine Frage der KI einfließen lassen. Mhm. Immer wieder, ja. Ich meine, die künstliche Intelligenz bekommt eine immer mehr Bedeutung. Und spannend ist, dass die Fragen der KI, ja, ich würde sagen, gar nicht so dumm sind, sondern durchaus ihren Sinn haben. Und ChatGPT fragt dich: Gibt es einen Moment in deiner künstlerischen Laufbahn, der dich emotional besonders bewegt hat, sei es durch die Reaktion auf ein Werk oder durch eine persönliche Erfahrung während dem Schaffensprozess?
Ja, spannende Frage.
Also eine Frage nach Emotionen von der KI. Ja. Also allein das muss man sich schon mal auf der Zunge zergehen lassen.
Für mich, jetzt auf die Schnelle, würde ich sagen, 2 Erfahrungen. Zum einen habe ich, muss fast sagen, die Ehre gehabt, Memoiren malen zu dürfen von einem Kunstsammler. Und das ist schon ein sehr, sehr großer Auftrag, finde ich, wo ich mit sehr viel Demut und Respekt rangehe, wenn man das Leben von jemandem bildnerisch darstellen darf. Und das andere war von einem Freund von mir, der in einem Flüchtlingslager gearbeitet hat und da immer wieder Kinder ja zum Malen animiert hat. Und der ist mit die für ihn schönsten 25 Kinderzeichnungen gekommen und hat gesagt, bitte mach mal ein Bild draus. Und das war auch sehr, ja, sehr emotional für mich, weil ich das kann ich halt auch nicht wiederherstellen, wenn ich die verwende und dann in einem Bild drin habe. Und es ist beides gut ausgegangen. Also die Memoiren hängen sowohl wie auch das andere. Aber das war sehr, ja, emotional sehr, sehr berührend und sehr wertschätzend eigentlich auch für die Arbeit, was ich mache.
Das ist schön. Jetzt kriegt die KI tatsächlich auch eine Antwort auf diese Frage nach den Emotionen und eine sehr emotionale Antwort. Ja, sehr spannend. Wo siehst du denn dein Unternehmen so in 10 Jahren? Was sind denn deine unternehmerischen Visionen? Wie soll sich das alles weiterentwickeln?
Ja, ich bin ein Fan von natürlichen, langsamen Wachsen. Dass ich da nichts überstürze. Aber ich habe klar meine Visionen im Kopf und es ist sicher noch nicht so weit, den Schritt zu machen, aber in Zukunft wäre ein großes Künstlerhaus verschiedenst bespielt sicher was Erstrebenswertes.
Okay, das ist doch mal eine Ansage, würde ich sagen. Ja? Obwohl ja, du zuerst den Ball sehr flach hältst. Ja, was ja gut zur Fußballsprache passt, ist dann aber doch das Ziel ein sehr großes. Ja. Es geht in den 52 Folgen von 52 Runs ja um das erste Jahr Unternehmertum, also um die ersten 52 Wochen. Was würdest du denn so deinem eigenen 25-jährigen Ich ins Unternehmertum mitgeben oder welchen Tipp würdest du denn den Jungen in der Gründung befindlichen hier mit auf den Weg geben ins erste Jahr oder in die Zeit danach?
Boah, also ich finde, für mich war es so, dass Sachen, wo ich mir gedacht habe, das muss ich unbedingt machen, weil das bringt mich da weiter und das ist wichtig, das ist eine gute Werbung und so weiter. Obwohl es sich vielleicht nicht so gut angefühlt hat, aber man meint, man braucht es, gerade zum Start, hat dann nie funktioniert. Und Dinge, die ich gern machen wollte, auch wenn nicht immer absehbar war, in welche Richtung das es geht oder ob wirklich mehr Geld einer Kimp oder überhaupt ein Geld einer Kimp, die waren immer wesentlich besser. Also in der ganzen, im ganzen Feedback, im ganzen, wie sich's weiterentwickelt hat, mit Mundpropaganda und Co. Also sowas, denke ich, wäre sicher ratsam. Wird mir persönlich einige Monate an Arbeit ersparen und ich würde zielgerichteter arbeiten vielleicht. Und ansonsten denke ich, dass es wichtig ist, dass man Sachen, also dass man weiß, was man kann und was man nicht kann und dass man sich nicht zu schade ist, Dinge auszulagern. Also wie zum Beispiel bei mir der Rahmenbau, wenn ich das noch selber machen würde ich mir zu viel Zeit rauben, um an der Kunst eigentlich zu arbeiten.
In 2 Sätzen zusammengefasst, und das betrifft die künstlerische Karriere und auch die davor, do it from love and not for love.
Ja, ist ein guter Punkt. Ja.
Das ist ein sehr guter Punkt. Lieber Wolfgang Mayer, ich bedanke mich sehr für das Gespräch. In diesem unglaublich schönen Ambiente. Wir werden noch ein paar Fotos machen, um auch zu teilen, wo wir uns hier befinden. Ich freue mich auch schon sehr auf die Präsentation von Band 1, weil wir dann alle Unternehmerinnen und Unternehmer, die dabei waren im Podcast, auch sehen und uns gemeinsam treffen. Und es entwickelt sich ja zu einer spannenden Community. Und vielleicht gibt es dann dort auch die Gelegenheit, auch bei dieser Buchpräsentation eines deiner Werke zu sehen. Würde mich sehr freuen. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich sag danke. Mich gefreut.
Das war die neue Folge von 52 Runs. Das Buch zum Podcast ist erhältlich über 52-runs.com. Der Reinerlös aus diesem Projekt geht an die Wings for Life Rückenmarksforschung. Abonniert jetzt den Kanal und seid auch das nächste Mal wieder dabei.